Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Hiermit herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast. Nach einer etwas kleineren Pause sind wir frisch zurück am Mikrofon. Leicht gebräunt, bestens ausgeruht und bereit für Action. Dennis und ich waren ein bisschen unterwegs und es gab den einen oder anderen Zwischenfall zwischendurch, aber wir lassen euch nicht im Stich. Wir sind zurück.
Klaas, du bist wirklich braun gebrannt und ein seltener Anblick, glatt wie ein Babypopo im Gesicht.
Aber hallo.
Du bist der Mann, der sich im Urlaub rasiert, hast du mir gesagt.
Genau. Und
ich bin genau das Gegenteil. Ich lasse wachsen bis Mappen, bis es schon juckt und bis es über die Juckphase hinaus ist, bis ich so ein kleiner Straßenköter aussehe und dann irgendwann kommt der Salat wieder ab. Aber naja.
Ich habe das jetzt gewechselt. Früher habe ich es nämlich genauso gemacht. Jetzt bin ich im Alltag so ein bisschen im Straßenköter-Modus unterwegs. Und im Urlaub wieder wird schön glatt gemacht. Außerdem, wie wir hier schon häufiger besprochen haben, kündigt sich die Midlife-Crisis ersten, zweiten, dritten Grades an. Auf die 40 zugehend muss man dann auch mal gucken. Die Sache ist, so glatt rasiert ist halt gegen den Trend, aber man ist dann fühlt sich doch ein bisschen jünger. Man wirkt auch ein bisschen jünger gleichmäßig.
Es kann an der miesen Kameraqualität liegen, aber ich sehe da so einen Bartschatten unter deiner Nase. Ist das ein angedeuteter Oberlippenbart?
Ja. Stark, Junge. Der ist immer mal wieder auch deutlich mehr als angedeutet, nur der ist auch immer wieder stark präsent, aber jetzt Boah. Nur so wirklich ganz leicht.
Glatt rasierte Wangen und dann so einen richtigen Schnubbi, das ist auf jeden Fall, damit kannst du mit erhobenem Hauptes in Richtung 40 Jahre gehen, das kann ich dir sagen.
Ja, genau, mal gucken.
Ja, fresh. Ich bin auch gebräunt, aber ich muss ehrlicherweise sagen, die erste Hautschicht hat sich schon wieder abgepellt. Ich war jetzt mittlerweile 14 Tage ist es her in Indien und habe die Hockey-Damen auf ihrer Pro-League-Tournee mit Länderspielen gegen Spanien und Indien begleitet. Und das war für mich mein zweiter Einsatz in Indien und muss feststellen, beim zweiten Mal war es jetzt doch schon ein bisschen mehr Routine als beim ersten Mal. Also diese Verrücktheiten, die du von Indien kennst, oder die man so vom Hörensagen kennt mit wahnsinniger Traffic, Verkehr, Lautstärke, Dreck, Menschen, Reichtum, Elend, nur Curry. War wieder der Fall, obwohl wir an einem anderen Flecken des Landes waren. Aber diesmal wusste ich schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht und was mich da erwartet. Und von daher war es ein etwas gediegenerer Trip, würde ich sagen. Leider sportlich auch nicht so von Erfolg gekrönt. Okay. 3 von 4 Spielen haben wir verkackt.
Ah, schade.
Was natürlich so ein bisschen auf die Stimmung drückte. Bei mir persönlich drückte auch auf die Stimmung, dass das Hotel, in dem wir waren, so wahnsinnig klimatisiert war und die Inder kleben alles mit Teppichen zu und die waren so ein bisschen klamm und muffig und ich wollte am liebsten eigentlich eine Fensterscheibe einschmeißen, damit da mal ein Hauch frischer Wind durchzieht. Das hätte aber dazu geführt, dass mein Zimmer mit dem Rauch der hoteleigenen Müllverbrennungsanlage geflutet worden wäre. Also Anlage
so
ist
gut. Stelle ich mir Indien vor.
Anlage ist gut gesagt, das ist einfach so eine Fläche hinten und da wird alles draufgeschmissen, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Dreck, Müll, Unrat, Lebensmittelreste, Hunde, Kokosnussreste und sonstige. Dann lodert immer so ein, wie dieser bei den Simpsons, dieser leicht brennende Gummi-Autoreifenberg, brennt es immer so ein bisschen, es qualmt immer, manchmal brennt es lichterloh, manchmal wieder ein bisschen weniger. Also es hätte auch gut sein können, dass das Ding einfach mal aufs Hotel übergreift, aber das war nicht der Fall. Nichtsdestotrotz.
Genau so stelle ich es mir vor in
Indien. Ja, genau, so war es auch. Nichtsdestotrotz ist Indien ja Schwellenland und dass Indien ein wahnsinniges Potenzial hat und auf dem Vormarsch ist, das habe ich auch feststellen dürfen. Die Sportanlagen, in denen wir nämlich da zugegen waren, das ist auch der Grund, warum wir überhaupt da in der Region waren. Bhubaneswar steht sonst für nicht viel, ist auch keine riesengroße Stadt mit 900.000 Menschen, hat aber Sportstadien par excellence, also ein reines Stadion für Feldhockey, in dem wir waren, wo so circa 10.000 Zuschauer reinpassten, ein hochmodernes neues Wasser- und Schwimmzentrum. Und dann, was mich eigentlich am meisten geflasht hat, war ein Stadion Open Air für Badminton, was ein großes Ding da auch ist. Und das war wie eine Schale, sah das Stadion aus, hatte so ein bisschen römische
Amphitheater?
Nee, nicht, wie heißt denn die?
Wo Circus Maximus.
Mein Gott, wie heißt denn mit C?
Circus Maximus. Kolosseum.
Ja, ja. Kolosseum, verdammte Axt, das war das Wort, was ich brauchte. Daran hat es mich erinnert. Auf jeden Fall ist mir dann nach einer halben Woche aufgefallen, dass dieses Stadion quasi die runde Kappe eines Federballs darstellt. Also,
okay.
Ne, und irgendwie danach geahmt ist. Ja, und wir haben immer als Mannschaft dann eine sogenannte Liaison vor Ort, also einen Ortskundigen, der immer alles Mögliche managt und Ansprechpartner für alles ist. Und diese Person ist eine Sportphysiotherapeutin gewesen und die hat mich mal zu ihrem Arbeitsplatz gebracht und mich mal ein bisschen darum geführt. Und das ist ein Hochleistungszentrum gewesen, was mich wirklich mit den Ohren schlackern ließ. Also da klotzen die Inder und Inderinnen. Da hattest du Trainingsräume mit künstlich simuliertem Höhentraining. Da hattest du Anti-Gravity-Laufbänder, riesengroße Laufbänder, wo du mit verschiedenen Leuten, also Therapeuten, mit Läufern drauf marschieren. Du hattest eine Laufbahn von 50 Meter in diesem Gebäude, Cool-Down-Becken, Sauna, so Floating-Kapseln.
Oh, und geil.
Also 3D-Messgeräte, also so leere Räume, wo du so 360-Grad-Kameras hast und quasi diese ganze Körperbewegung messen kannst und so. Also wirklich vom allerfeinsten.
Da hätte ich mich mal gerne zum Schattenboxen reinbegeben in diese 3D-Kamera. Pure Schönheit, so wie man Geparden beim Laufen zusieht, wenn ich.
Ja, ja, vielleicht auch so ein bisschen Hinkebein bei dir, aber ja, vielleicht wärst du desillusioniert und vielleicht ist es besser, dass du nicht da warst. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich habe so den Eindruck, die Inderinnen und Inder haben sich lange Zeit gerade im Sportbereich viel abgeschaut und waren jetzt auch wahnsinnig stolz, mir das alles zu präsentieren. Da ist sofort dann der Geschäftsführer des ganzen Ladens gekommen und hat mich persönlich rumgeführt. Und der hatte wiederum zwei Hiwis, die dann die ganze Zeit Fotos von mir gemacht haben und sowas. Das war schon, das war schon ein Event. Und dann habe ich mal so nach dem aktuellen Verletzungsstand speziell der Hockeymannschaften da gefragt, wie es denn so aussieht und sagte, ja, wir haben seit 2 Jahren keine Bänderverletzung mehr. Wir kriegen das hier alles gedribbelt, alles cool. Habe ich dann auch meinen Hut vorgezogen. Als ich dann wieder in unser Camp zurückkam, habe ich mit unserer Trainerin gesprochen, der Nationalmannschaft, die vorher Trainerin der indischen Nationalmannschaft gewesen ist. Und sie sagte, nix da, wir haben aktuell in dieser Mannschaft mindestens 3 Bandverletzungen, die ihr bekannt sind. Also sie hat noch einen guten Kontakt und Draht zu den Spielerinnen. Also da scheinen die Verantwortlichen auch ein bisschen zu flunkern, beziehungsweise wollen sich dann auch so im guten Licht präsentieren.
Ja.
Aber alles in allem, muss ich sagen, habe ich den Eindruck, dass da eine Menge entsteht und dass Indien da wahnsinnig auf dem Vormarsch ist, was man ja allgemein auch sagt.
Allerdings.
Also nochmal eine kleine Investment-Idee. Sollte man nochmal ein bisschen beim Thema Geldanlagen suchen. Also,
genau, wo andere Märkte abgekackt sind.
Indien, ETFs und so weiter. Ja. Naja. Ja, war ganz spannend. Und happy bin ich, dass wir bis auf zwei Lebensmittelvergiftungen mit Magen-Darm-Scheißerei die Spielerin so weit, so gut durch das Trainingscamp geführt haben. Wir hatten ein Low-Back-Pain, da habe ich alles Mögliche versucht und dran rumgezogen und gezerrt und wir haben geniedelt und wir haben, wir waren im Lymphomat, ich habe FDM gemacht, ich habe die auf Schultern getragen und an ihr gezogen, ich habe mich auf ihre Schultern gesetzt, ich habe alles getan und ich habe es nicht hingekriegt und wir haben sie dann jetzt, als wir wieder da waren, ins MRT geschickt und das MRT hat auch keinen Befund gezeigt. Das heißt, es muss irgendwas Funktionelles sein. Mhm. Und die einzige Idee, die ich habe, wo die Spielerin mir auch beipflichtete, ist einfach, dass die überspielt und überlastet ist. So, die hatte den ganzen Sommer, Herbst und Winter durchgespielt, hat dann noch so eine künstliche Liga gespielt, war vorher schon 3 Wochen in Indien und Hockey ist halt auch so ein Sport, wo du wie so ein Fragezeichen durch die Gegend rennst und das ist einfach anstrengend für den Low Back und die brauchte, glaube ich, einfach Pause. Und jetzt muss ich mich demnächst nochmal ein bisschen dahinter herklemmen, wie es aktuell aussieht, aber auch das werden wir hinkriegen. Ja. So weit, so gut. Ein kleiner Kniff. Entschuldigung, erzähl.
Also, es war meine letzte Amtshandlung, bevor ich in den Urlaub geflogen war, dass ich mich um meinen Nachbarn gekümmert hatte, der auch sehr, sehr unter Dampf stand und halt mit übelsten Rückenschmerzen vorbeikam. Und ich dann auch halt kurz bevor es losging, da nochmal Hand angelegt habe. Den muss ich nochmal wieder über den Weg laufen, ob er mir noch über den Weg laufen möchte oder ob es schlimmer geworden ist.
Und kann vielleicht auch, ja.
Und noch kann. Ja, genau. Ja, genau. Also das Thema Stress, so, das sehe ich immer wieder, muss man ganz einfach betonen, dass das halt einfach ein Riesending sein kann.
Ja. Einen kleinen Kniff habe ich mir abgeschaut von einem meiner sporttherapeutischen Vorbilder. Und zwar ein gewisser Dieter Czolek, der früher für den 1. FC Köln und Bayer Leverkusen gearbeitet hat und als Druide bekannt war. So einer der ersten, der im Profisport mit Blutegeln gearbeitet hat und mit Kräutertinkturen und sowas. Und der hat unter anderem bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1994 die südkoreanische Nationalmannschaft betreut, die damals gegen den übermächtigen Gegner Deutschland in der Gruppenphase ein Spiel hatte. Und Deutschland führte zur Halbzeit. In Amerika war das schon 3-0. Und es war aber so, ich will nicht lügen, aber so 40 Grad oder so. Es war brutal heiß. Und der Dieter Czolek hat dann in der Halbzeitpause dafür gesorgt, dass alle südkoreanischen Spieler in eiskalt, nass getränkte Laken einmumifiziert werden, sodass sie über die Kälte und Nässe Hitze von der Körperoberfläche abgeben. Und damit sind die so runtergekühlt worden, dass die in der zweiten Halbzeit wieder Gas geben konnten. Die Deutschen sind zusammengeklappt und am Ende hat Deutschland zwar 3-2 gewonnen, aber die zweite Halbzeit ging definitiv an Südkorea und der Czolek nimmt für sich ein, dass sein Move da ein bisschen zu beigetragen hat und
damals, 94.
Ja, 94 tatsächlich. Steht in einem seiner Bücher, das ich mal gelesen habe. Und ich hatte ganz viele Laken noch in meiner Praxis. Und die habe ich tatsächlich mitgenommen. Und das haben wir in Indien auch exerziert. Und nach anfänglichen Animositäten der Spielerin, sich da in so nasse Laken zu hüllen, haben sie es gern genommen. Und dann war das auch irgendwann in der Routine so drin, sodass die Spielerin, also es ist immer fliegender Wechsel, man wird ein- und ausgewechselt die ganze Zeit, dass sie sich dann eben kurz mit so einem Laken einmal runtergekühlt haben.
Okay.
Naja, so viel dazu.
Nicht schlecht. Speaking of Profis in der Sportphysiotherapie, Sportosteopathie, da gibt es ja was zu verkünden, nicht wahr? Von deiner Seite, von unserer Seite. Du hast es schon auf unserer Instagram-Seite Knochenjob-Podcast schon verkündet, dass du eine Osteopathie-Sportfortbildung geben möchtest. Nächstes Jahr leider erst, nicht wahr?
So sieht's aus. Ich brauche auch noch ein bisschen Zeit, um mich vorzubereiten. Aber ich habe ja lange damit, ich bin lange damit schwanger gegangen und habe damit kokettiert, auch selber mal eine Fortbildung an den Start zu bringen. Und eine Idee davon ist mein, jahrelanges Agieren in der Sportwelt mal in eine Fortbildung zu gießen und mal rauszupumpen, was ich da so erlebt habe und wie ich arbeite. Und da ist jetzt eine Fortbildung zu entstanden, die im Juni 2026 stattfinden wird. Man kann sich zwar jetzt schon vormelden und anmelden auf phobie-hagen.de, aber man muss noch ein Jährchen warten. Das hat unter anderem auch organisatorische Gründe, die nicht auf meinem Beitun fußen. Ja, ich hätte mich als junger Therapeut nach so einer Fortbildung gesehnt, weil ich lebe das bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die schon durchaus sportaffin sind, auch selber vielleicht Sport machen und Bock haben, mit Sportlerinnen und Sportlern zu arbeiten, das aber immer noch als großen Berg und Hürde ansehen, sich dem auch wirklich zu widmen, geschweige denn vielleicht sich dann auch mal einer ganzen Mannschaft zu widmen und am Spielfeld dran zu stehen und das zu versorgen, was da den ganzen Tag so anfällt. Und da gibt es dann natürlich fließende Übergänge auch zu klassisch physiotherapeutischen Tätigkeiten. Aber ich glaube, das, was ich in meinem Kurs da kolportieren werde, ist am Ende des Tages basierend auf osteopathischen Techniken und basierend auf osteopathischer Philosophie, angewandt in praktischen Umsetzungen, in Vorbereitung auf den Wettkampf, während des Wettkampfs, als Präventionsmaßnahme, als Regenerationsmaßnahme, alles so riesengroße Themen. Da gucken wir so ein bisschen, was State of the Art ist. Ganz bisschen Studienlage, obwohl das natürlich nicht so mein, ich bin eher der empirisch arbeitende Mensch und der erfahrungsgetriebene Mensch, aber ein bisschen Studienlage gucken uns natürlich auch dazu an. Dann wollen wir mal ein bisschen sehen, was der osteopathische Umgang mit operierten Sportlerinnen so mit sich bringt oder genderspezifische Unterschiede. Und ich glaube, da kriegen wir eine Menge zusammen, zugepackt mit dem einen oder anderen Kniff oder Handwerk. Ich schaue oder ich lasse mal so ein bisschen in meinen therapeutischen Toolkasten reinblicken oder in meinen sportosteopathischen Koffer. Was machen wir für Tapes? Warum mache ich welche Tapes? Was gibt es für physikalische Anwendungen? Welche Kniffe und Tricks sorgen dafür, dass die Spieler auch mit leichten Blessuren oder Themen aufs Spielfeld können? Und wie entscheide ich eigentlich, ob jemand überhaupt spielen kann oder weiterhin spielen kann oder nicht? Und wie spielt da vielleicht auch die Psychologie, die Gesprächsführung eine Rolle? All das sind so Themen, die ich jetzt über die Jahre angesammelt habe und jetzt in diese Fortbildung reingießen werde. Es wird ein dreitägiger Kurs sein und ich bin gespannt. Es gab schon die ersten Anmeldungen, ist mir schon rückgemeldet worden, haben schon ein paar Leute Bock drauf. Würde mich freuen, wenn wir eine schlagkräftige Truppe werden. Und da die Frage ein paar Mal gestellt wird, nochmal hier gesagt, man muss kein fertig ausgebildeter Osteopath sein, sondern kann auch Studierender sein oder auch Physiotherapeut sein, der sich für osteopathische Techniken oder Philosophien interessiert, oder Mediziner sein, der sich in diese Richtung weiterbilden möchte. Wir sind alle herzlich willkommen. Je bunter, desto besser. Und dann schauen wir mal, dass wir die Zeit rumkriegen.
Erfahrungsgemäß rumkriegen von 3 Tagen mit so 1000 Ideen, die man hat, sage ich dir, man neigt am Anfang dazu, wenn man so eine Fortbildung kreiert, zu viel reinzupacken. Und ich habe häufig gemerkt, die Hälfte oder 2/3 oder so davon hätten auch gereicht, so ungefähr.
Ja, hatte man
so viel Bock drauf und das noch rein und das noch rein und das noch rein und so.
Ja, das gibt's aber einen zweiten Kurs.
Genau. Sonst gibt es einen zweiten Kurs, der dann doppelt so teuer ist.
Ja. Rumkriegen werde ich die Zeit auf jeden Fall auch nach dem Kurs, weil an dem gleichen Wochenende wirst du parallel im Nebenraum einen Kurs halten. Und ich gehe davon aus, dass wir uns dann abends schön die Erfrischungsgetränke und die Snacks in den Hals schrauben werden. Warum bist du denn da, mein Lieber?
Unter anderem auch, weil wir uns auch ein Bett teilen. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber für uns wurde schon das Ehebett gebucht.
Ich bin aber der große Löffel, das sage ich dir.
Okay, ja, ich bin flexibel. Ich gebe da einen Dry-Needling-Kurs zum selben Zeitraum an dem Wochenende im Juni. Das Fortbildungszentrum Hagen kenne ich schon seit längerem. Das ist schon wirklich viele Jahre her, dass ich da bei FDM-Kursen von Christoph Rosmi assistiert habe. Von daher kenne ich das schon. Schöne, schöne, wunderschöne Stadt im Ruhrgebiet, könnte man so sagen. Ich weiß noch damals, der Taxifahrer, okay, ich will jetzt nichts Schlechtes sagen, aber Taxifahrer, der mich mal hingebracht hatte, sagt, ja, Hagen, ja, okay, alle Leute, die Geld haben, die gehen nach Dortmund.
Und Dortmund ist auch eine Traumstadt, ne?
Auch eine Traumstadt. Ja, nee, es ist schon ganz cool. Auch gerade das Drumherum, muss ich auch sagen. Aber im Ruhrgebiet immer wieder so die Kanäle und Flüsse, die durch die Städte durchgehen und ist, du musst gar nicht weit rauskommen. Und es ist teilweise sehr schön, so landschaftlich drumherum. Also auch Natur und Felder und Flüsse und jenes und so und auch ein paar coole Museen. Also ich freue mich auf jeden Fall auch drauf, da mal wieder jetzt mit neuer Agenda dahin zu kommen. Ja, parallel zu deinem Kurs wird von mir ein Dry-Needling-Kurs stattfinden und sogar noch etwas früher möchte ich mich auch mit so einem kleinen Liebhaberprojekt veröffentlichen oder nicht veröffentlichen, aber ja, was soll ich da sagen?
An den Start gehen,
genau. Ja. Und zwar bereits im Januar nächsten Jahres, 30. und 31. Januar 2026. Da habe ich nämlich mit dem Kollegen, der das Fortbildungszentrum leitet, so ein bisschen gebrainstormt, was man da so machen könnte. Und wir kriegen ja immer mit, dass bei uns die Ketten immer so gefragt sind, die osteopathischen Ketten. Wobei man da auch mal kritisch sein können, ja, anatomischer Possibilismus oder geht das so oder geht das nicht so? Und das habe ich aber auch zur Herausforderung genommen, um halt da ein, sage ich mal, eigenes Konzept oder halt auch auf andere Sachen einzugehen als dieses herkömmliche, ja, der Vagus hat Afferenzen und dann haben wir somatoviszerale Reflexe und so weiter. Und dann gibt es, was gibt es da alles? Mackenzie und Chapman und wie heißen die anderen? Meniere. Diese anderen Zonen auf dem Bauch und so. Ja, ist auch cool, dass es die gibt, aber ja, sowas unter anderem auch. Ist auch cool, dass es das gibt, aber es gibt auch interessante neue Sachen, die halt auch relativ gut belegt sind, wo es halt ziemlich klar ist, wie die Neurophysiologie da ist. Und es geht darum, Verbindung Viszera zum Bewegungsapparat. Warum macht es Sinn zu gucken, wenn es um, Kniebeschwerden geht, ob irgendwas im viszeralen Bereich los ist. Über welche Wege kann das gehen? Wie können wir vor allen Dingen auch rausfinden, dass das halt eben das Problem ist? Also nicht, dass wir einfach nur ins Blaue am Bauch herumdrücken, sondern halt mit handfesten Tests und auch mit handfesten Behandlungen da dem auf die Spur gehen können. Das ist mir auch nochmal wichtig, also weil die Kurse auch halt für Osteopathen interessant sein sollen, also Leute, die das schon durchhaben und nochmal ein bisschen neuen Input da haben möchten oder halt auch integrativen Input haben möchten oder auch Leute, die bisher noch unbedarft sind in der Osteopathie, dass die auch da, sage ich mal, jetzt nicht mit irgendwelchen, ja, ich muss erstmal 3 Jahre lang meine Hand auflegen, um da Sachen zu spüren, das würde ich da gerne so ein bisschen vermeiden an dem Kurs. Und dass wir da halt einfach handfest testen und auch behandeln und halt einfach auch genau wissen, was wir da machen. Darum soll es gehen dabei.
An wen richtet sich der Kurs?
Wie gesagt, an Osteopathen. Auch das ist ein Kurs, wie ich ihn gerne hätte. Also bei mir ging es 5 Jahre lang immer darum, ein Kurs zum Fuß, ein Kurs zum Becken, ein Kurs zu Lebergalle, ein Kurs zum kleinen Becken oder so. Wie das dann alles zusammenhängt, kam bei uns irgendwie ziemlich schlecht rüber. Und ich hätte mir halt gerne so eine Integration gewünscht oder sowas Verbindendes oder dass es halt überhaupt auch Sinn macht, an gewissen Strukturen zu gucken. Und das hätte ich mir gerne gewünscht und das versuche ich da jetzt auch unterzubringen an diesen 2 Tagen.
Schönes Ding.
Ja, also Physios, Osteopathen, Osteopathen in der Ausbildung, alles so drumherum, darum soll es gehen.
Alright. Ja, eine wirklich verrückte Begebenheit hat sich in den letzten Wochen bei mir nochmal ergeben. Es war jetzt eine wirklich turbulente Zeit und ich habe eine Zeit lang auch im Westen des Landes verbringen müssen, weil ich einen Todesfall in der erweiterten Familie hatte und mich um ein paar Dinge mit kümmern wollte, musste und einfach da sein wollte. Und es ergab sich so, dass ich nach Köln gefahren bin. Ich habe ja ein ambivalentes Verhältnis zu dieser Stadt.
Ich auch, durchaus.
Es ist verrückt. Auf jeden Fall hat es sich so begeben, dass am Tag vor Altweiber es einen Todesfall gab und dann bin ich runtergefahren, habe dann eine Nacht gepennt und am nächsten Tag hat es sich so ergeben, dass ich ein bisschen Zeit hatte und meine Schwägerin ist Wundexpertin. Ich glaube, Krankenpflegerin und OP-Schwester. Ich will da jetzt nicht zu nahe treten, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall dann weitergebildet und ist jetzt Wundexpertin und fährt im Auftrag eines Unternehmens immer zu Menschen und versorgt deren Wunden. Und wir machen uns immer einen großen Spaß um Weihnachten. Wenn alle an einem Tisch sitzen, dann frage ich sie immer, was denn die Wunden ihrer ganzen Patienten machen. Und dann zückt sie ihr Handy und zeigt mir und allen anderen alles Mögliche, was da so offen ist. Und alle kriegen immer einen Kotzreiz. Und ich finde es super interessant und spannend. Und so hat es sich jetzt an Altweiber ergeben, dass sie mich gefragt hat, ob ich nicht mal Bock hätte, eine Tour mit ihr zu machen. Und ja, da war ich dann mitgefangen und mitgehangen und gesagt, ja klar, gucken wir uns gerne an. Und an diesem Altweibertag in Köln ist es halt leider so Usus, dass man sich auch einen Tick verkleiden muss. Und da ich natürlich 0,0 darauf vorbereitet war, bin ich dann in ein geringeltes Shirt und in eine mit einer Narrenkappe auf dem Kopf und einem Strassstern auf die Wange geklebt mit ihr im Partnerlook in Altenheim gefahren und dann mitgeguckt, mit ein paar Handgriffen ihr zu helfen, dass sie möglichst Wunden verbinden kann und neue Pflaster anlegen kann und sich mit den Leuten da austauscht. Und somit habe ich dann mit einer alten Pflegerin als Biene Maya und mit einer alten Pflegerin als Genie verkleidet an Altweiber in offene Hintern geguckt und wirklich nochmal Anatomie in vivo wahrgenommen. Es war schon ganz interessant, was der menschliche Körper eigentlich tatsächlich auch lange aushalten kann.
Nicht wahr?
So wirklich offene, fast faustgroße Löcher, wo du wirklich auf den blanken Knochen und das Periost guckst. Also wenn wir uns mal immer so vorstellen, wie schmerzhaft es ist, wenn wir mit dem Knochen irgendwo gegendonnern und das Periost jault und diese Menschen haben das tagtäglich die ganze Zeit offen. Das ist schon verrückt. Also es war nochmal sehr interessant zu sehen und auch zu sehen, wie sowas sich entwickelt hat. Da hat sie mir mal ein paar Fotos in der Verlaufskontrolle gezeigt und zu ein, zwei anatomischen Themen hatte sie mich dann auch gefragt, was ich vermute, was wir da jetzt gerade sehen. Sie war sich unsicher, ob das jetzt Knochen oder vielleicht granulierendes Gewebe ist und so weiter und so fort. Aber ja, da hatten wir eine interessante Zeit, also unter dem Deckmantel des Todesfalls bin ich dann mit Narrenkappe im Altenheim und hatte dann ja mit diesen Themen zu tun. Das war schon eine skurrile Zeit. Wo ich dann tatsächlich ein bisschen ins Schlucken gekommen bin, ist bei der Versorgung einer alten Brandverletzung, die immer wieder zu Schuppen, da sich neu bildender Haut führt. Und da hat sie die Schuppenbildung so ein bisschen abgeschabt und dann rieselte es wirklich. Und das fand ich irgendwie ein bisschen grenzwertig. Ansonsten muss ich sagen, bin ich eigentlich relativ hart gesotten, was Wunden und auch Gerüche angeht. Irgendwie, das kriege ich ganz gut verknuspert.
Es ist komisch, wie einen manche bestimmte Sachen so ein bisschen triggern vielleicht. Wenn man halt abgehärtet ist gegenüber Blut, Schweiß, Scheiße, Kotze oder sowas, dann kommt irgendwas um die Ecke, wo du denkst, ah, okay, ja, das ist jetzt würde ich gerne kurz mal mich verdrücken. So, jetzt würde ich gerne an die frische Luft und eine rauchen oder so.
Haut ist echt, also Respekt vor Leuten, die Derma machen den ganzen Tag. Also Wundexperten, Wahnsinn.
Ja, schon auch, ne? Ich weiß noch, was mich irgendwann nochmal wirklich geekelt hatte, war das Schleimabsaugen bei Leuten mit Bronchialerkrankungen und so. Auch da war ich im Krankenhaus gearbeitet und auch schon vieles gesehen und gemacht und daneben gestanden und so. Und aber irgendwie das, auch der Geruch davon, der dann auch irgendwie infiziert war noch mit Pilzen oder auch mit Bakterien. Ah, das war nochmal irgendwie, es war jetzt nicht so ein starker Geruch, aber so irgendwie einer, der bei mir auf jeden Fall was getriggert hat. Ja.
Jeder Therapeut kennt das, den intubierten Lungenpatienten, der dann irgendwann einen Hustenanfall bei der Mobilisation bekommt und dann so stark hustet, dass aus diesem Intubationskanal so Schleim runterläuft. Und du denkst so, wow,
kill so me. Sieht's aus.
Aber that's real life. Und die Menschen, die abgesaugt werden, finden es ja auch hinten raus total geil, weil die dann einfach besser Luft kriegen, muss man ja sagen. Ne? Also das ist ja für die schon echt ein Segen. Und die ganzen Intensivkrankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die hauen dann da den Schlauch in den Bronchialtrakt und ruppen hoch und runter wie so ein Kanalarbeiter, der irgendwie die Kanalisation wieder frei pumpt. Haben da gar kein Verhältnis mehr zu. Und ja, da musste ich mich auch eine Zeit lang dran gewöhnen, das stimmt schon. Wo ich schon immer bekannt für war, war, wenn ich auf der Intensivstation die Menschen mobilisiert habe, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, nach einem langen Liegen. Und wenn die das erste Mal standen, haben die erstmal schön gekackt. Ja. Aber war ja gut. Ist ja physiologisch.
Auf jeden Fall.
Ja.
Alles klar. Wir wollten uns heute noch mal so ein bisschen eigentlich noch mal die Hand angucken. Hatten wir das nicht eigentlich auf dem Zettel als so kleines Mini-Topic heute?
Yes.
Weil es ein schönes Ding ist. Es ist unser Hauptinstrument, mit dem wir arbeiten. Ganz wichtig, es macht uns Menschen ja auch eigentlich aus. Also nur wir haben also diese, nicht nur wir, aber für uns ist es ja ganz wichtig, mit den Händen arbeiten zu können und dass sich halt auch die Entwicklung von Gehirn und Hand vermutlich die Hand gegeben haben in der Entwicklungsgeschichte des Menschen. Und wir halt auch da immer mal wieder Fälle sind. Und die Hand ist, wie ich auch finde, immer so ein bisschen unterrepräsentiert. Es gibt ja auch nicht umsonst die Fachrichtung Handchirurgie oder es gibt auch Handtherapie, speziell in der Ergotherapie, Physiotherapie oder auch in der Osteopathie, wird es noch ein bisschen wenig betrachtet, wie ich finde.
Mhm.
Da wollten wir mal so ein paar Sachen reinstreuen, was wir damit so gerne machen und anfangen und so. Und ich persönlich, du hast vorhin das Wort faustdick es irgendwo haben zu können. Ich finde die Theorie ganz interessant, die es gibt, dass sich auch die menschliche Hand dazu entwickelt hat, auch eine Faust schließen zu können. Also, dass die Faust auch ein wirklich wichtiges Instrument ist. Und ich als Fan oder auch als ehemaliger oder immer mal wieder halb im Ruhestand getretener Kampfsportler, Boxer, finde es auch ganz cool, dass es vermutlich sich so entwickelt hat, dass wir wirklich die Finger schließen können. Das können, glaube ich, auch nur wir. Primaten können das nicht so, wie wir es können, mit dem Daumen drüber, um uns halt damit im Notfalle auch verteidigen zu können. Also, dass es halt unsere Hand umgewandelt werden kann zu einer Waffe.
Mhm. Ja, ist schon interessant. Ich bezeichne mich selber ja auch als Handwerker durchaus.
Sage ich auch sehr oft, ja.
Das liegt ein bisschen vielleicht ob meines grobschlächtigen Handelns, aber am Ende des Tages ist das ja unser Hauptwerkzeug als Osteopath, einmal sowohl mit den Händen zu fühlen, aber auch die Hände dann im Umkehrschluss einfach arbeiten zu lassen und auf verschiedene Arten und Weisen sich Problemen zu widmen. Schlägt diese Phrase wahrscheinlich auch regelmäßig entgegen, dass wir gefragt werden, tun Ihnen abends nicht die Hände weh, wenn Sie so hart drücken und kneten und machen? Wenn mein Partner mich massiert, der kann immer schon nach einer Minute nicht mehr. Und wenn ich Bock habe, die Welle zu reiten, sage ich, nee, ich bin einfach hartgesottener Typ und ich halte das aus. Aber manchmal erkläre ich dann auch einfach, dass das halt viel Technik ist und man mit den richtigen Handgriffen und dem richtigen Handling einfach einen wahnsinnigen Effekt auf andere Körper ausüben kann. Und genauso wichtig finde ich es einfach auch, dass wir unser Werkzeug, die Hände, regelmäßig pflegen und behandeln lassen. Also es gibt nichts Ätzenderes, als wenn ich zur Arbeit fahre und ich merke, meine Fingernägel sind einen Millimeter zu lang. Also das sieht man dann auf der Hautoberfläche der Menschen, die ich behandle. Und ich merke auch, dass ich dann mehr Hornhaut bildet an den Ecken meiner Fingernägel, weil einfach mehr Widerstand ist.
Das stimmt.
Ich mag es aber auch nicht so gerne, mit frisch, ganz frisch geschnittenen Fingernägeln zur Arbeit zu gehen, weil dann ich meistens einen Ticken kürzer schneide, als es für mich komfortabel ist. Mhm. Und dann drückt sich die Daumenbeere zum Beispiel einfach noch ein bisschen mehr gegen die abgeschnittene Kante des Fingernagels und das finde ich auch ein bisschen unangenehm. Also so 2-3 Tage und dann ist ottimo.
Es ist ein Dilemma, ne? Nicht wahr? Genau, deswegen heißt es eigentlich auch, man soll mehr feilen, weniger schneiden, weil man das auch für die Nagelhaut dann auch ein bisschen angenehmer gestalten kann. So soll man es eigentlich machen? Mache ich aber auch nie. Ich freue mich immer, irgendwie Nagel schneiden, muss ich sagen, mache ich irgendwie gerne. Ich finde das cool, so eine schöne kleine dünne spitze Schere habe ich und dann wird das schön runtergeschnitten und dann, dass sich das so abfeilt, das passiert durch die alltägliche Arbeit. Also das feilt sich quasi an den Patienten, die ich dann anpacke, ja, auch noch so ab
ungefähr. Ja, das ist so.
Ja, genau. Und ansonsten, ja, also ich muss schon sagen, ich habe ja auch jahrelang die sehr harte Schiene gefahren, fahre ich auch immer noch und so. Und immer mal wieder brauchen meine Hände da auch eine Pause auf jeden Fall. Und ich muss auch dann mit meinen Hobbys immer mal wieder gucken, dass ich sage, okay, ja, jetzt heute mache ich doch jetzt nicht irgendwie noch ein paar Runden am Sandsack oder sowas oder Handarbeit zu Hause oder irgendwie Steine oder Holz bearbeiten oder irgendwie im Garten nochmal mit dem Spaten rumkloppen oder so. Das muss man manchmal auch gucken, dass man dann halt nicht noch zusätzlich die Hände extra belastet.
Das merkst du dann schon tatsächlich?
Kann vorkommen, ja. Ja, ja.
So das harte Arbeitswoche. Also es ist interessant, ja. Also
ja, ich meine,
du hast ja auch eine gewisse Geschichte mit deinen Händen. Du hast ja auch schon sämtliche Gegenstände, ja, da reingerammt und bist schon ein bisschen vorbelastet.
Ja, schon ein paar Vorbelastungen, muss man
und auch
sagen.
Knochenbrüche oder sowas hattest du auch schon in den Händen?
Ja,
oder?
3 Stück insgesamt, ja.
Ja, guck mal, ja. Ich bin natürlich jungfräulich, was meine Finger angeht. Also da kommt nur Wasser, CD und Liebe dran.
Und Nagellack, ja.
Nagellack ist ja, hatten wir schon mal das Thema, ist ein wahnsinnig guter Verstärker der Fingernägel, ne? Wenn man da irgendwie, wenn man da das Gefühl hat, zu weich und zu labbrig zu sein. Ich hatte tatsächlich einen Karneval mal Nagellack drauf und ich hatte das Gefühl, immer irgendwie wie so eine extra Schutzhaut zu haben.
Okay.
Und ich kenne viele Kolleginnen, die dem Trend des künstlichen Fingernagels auch aufgesattelt haben. Zwar dann nicht so lang, weil als Osteopath ist es schon wirklich grenzwertig. Ich finde es schon grenzwertig mit künstlichem Nagel per se, aber die sagen mir, ist überhaupt kein Problem und sind dann je nach Wetterlage und nach Laune mit verschiedenfarbigen, doppelt dicken Nägeln unterwegs. Ich persönlich könnte mir das nicht vorstellen, aber auch das hat mit Sicherheit irgendeinen Einfluss auf die Mechanik des Ganzen.
Bestimmt, irgendwas. Ansonsten, für mich persönlich ist Schwimmen mal gut gewesen. Also zu schwimmen, weil man da die Hand ja auch mal stabilisieren muss. Und häufig heißt es ja auch, man soll die Finger nicht komplett geschlossen halten, wenn man halt einen Schwimmzug macht. Egal, ob man jetzt krault oder ob man Brustschwimmen macht oder auch Rückenschwimmen. Sondern dass man immer die Finger so leicht auseinanderhalten soll. Vielleicht gibt es mittlerweile auch jetzt bei Schwimmexperten unter euch noch neuere Erkenntnisse. Aber eigentlich hieß es immer, so die Finger so ganz leicht geöffnet, weil das halt den besten Widerstand gibt, so ungefähr. Und das hat sich für mich immer als gut herausgestellt. Wenn meine Finger mal überlastet waren, erstens gutes Training, zweitens halt nicht so dieses Zupacken quasi dabei. Und halt allgemein, ne, im Wasser hin und her sich bewegen, gut für den Rücken, gut für die Gelenke, Ausdauertraining, Lymphdrainage auf jeden Fall auch. Mm. Ne, hinterher die Bahn zu Ende geschwommen, gleich erstmal auf Toilette verschwunden so ungefähr. Das ist auch ein guter Effekt.
Wenn überhaupt. Da war mich nicht voll, Alter.
Stimmt, ja.
Ich habe noch mal gehört, Schwimmbecken riechen nur nach Chlor, wenn man da reinpinkelt. Normalerweise ist Chlor relativ geruchsneutral. Okay, also wenn du im Schwimmbad bist, wo es hardcore nach Chlor riecht, überleg dir mal, wo du gerade bist.
Okay, alles klar. Ja, wär ich mir nicht so sicher. Und ansonsten, da wir ja auch mal sehr viel halt einfach zupacken, anfassen, greifen und so weiter, hat es mir auch immer sehr geholfen, die Fingerextensoren zu kräftigen. Also mit solchen Fingertrainern, viele von euch kennen das bestimmt, solche Gummibänder, wo man die Finger reinbringt, die Fingerendglieder, und die dann einfach strecken kann. Also das Öffnen der Hand gegen Widerstand mit Gummibändern. Da gibt es diverse Dinger zu kaufen. Ich habe es auch immer mal wieder einfach nur mit Gummibändern gemacht, auch ganz einfach, gegen den Widerstand, den Daumen, kleinen Finger, die anderen Finger, dass wir da halt einfach eben so die Antagonisten kräftigen. Oder beziehungsweise von Antagonisten ist immer schwer bei der Hand zu sprechen, weil eigentlich bei allem Zufassen, Strecken, Opponieren eigentlich immer so ein Synergismus der ganzen Hand und vor allem auch des ganzen Unterarms immer mit dabei ist. Aber da bestimmte Bewegungsrichtungen explizit zu trainieren, das halte ich für eine sehr gute Idee. Gerade auch nach Verletzungen, wenn es um so Verletzungen ging Strecker sehen oder Beuge sehen oder halt eben auch, nun ja, Abrisse und so weiter. Ne? Das gerade wenn dann halt in die eine Richtung sich fällt auch verkürzt, so gerade bei uns die Beugung des Daums, da dem entgegenzuwirken. Das habe ich bei mir persönlich, aber auch bei vielen Patienten als etwas sehr Gutes erfahren.
Ja, ich habe nie irgendein besonderes Training diesbezüglich gemacht und würde einfach auch nochmal dazu bringen, kommt einfach ans Arbeiten und bleibt konstant regelmäßig bei der Arbeit, weil Struktur und Funktion passen sich an. Wenn du den ganzen Tag mit den Händen arbeitest, dann wird der Körper sich auch irgendwie darauf einstellen. Die Strukturen werden stabiler und du wirst funktionell einfach ein bisschen besser. Mittlerweile, wenn ich meine Hände runterbaumeln lasse, sieht man schon sehr viel Adern auf den Handrücken rauskommen. Das war früher auch mal anders, okay, weil da einfach viel Stoffwechsel passiert und sich da wahrscheinlich viele Neuverbindungen, Verknüpfungen organisiert haben. Und gleichzeitig denke ich gar nicht so großartig über das, was ich tue, nach. Bin jetzt schon, weiß nicht wie viele Jahre und Jahrzehnte Therapeut und es hat sich einfach so entwickelt. Ich kann mich noch an meinen ersten Tag FDM-Fortbildung erinnern, wo ich ein paar Trägerbänder gezogen habe und meine Daumenspitze noch gar nicht so gut darauf vorbereitet war. Und als ich nach Hause kam, da hatte ich so ein Wärmeempfinden und war so gewastet, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin mit dem Daumen. Und dann habe ich mir ein Käsebrot geholt. Die Story habe ich schon mal erzählt. Und der Käse aus dem Kühlschrank war leicht gekühlt, sodass es richtig angenehm war, diesen Käse in meinen Händen zu halten. Dann habe ich den noch ein bisschen gehalten, bevor ich ihn auf mein Brot gepackt habe. Und diese Anekdote werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Und ich bin aber dann, ich habe nicht aufgehört damit, sondern ich habe einfach ein bisschen weitergemacht. Und man muss jetzt nicht von heute auf morgen der neue Handwrestle-Weltmeister werden, sondern einfach immer mal wieder sich an diesen Techniken ausprobieren. Und meiner Erfahrung nach wird man dann auch auf Dauer ein bisschen robuster.
Ja, richtig. Und gerade wenn es um die Stabilität der Gelenke geht, bei dem Daumengelenk, dass das nicht halt so in die Hyperextension durchgeht, da empfehle ich auch immer am Anfang so stark zu drücken, dass man es gerade noch stabilisiert bekommt. Und dann, wenn man dann halt dabei bleibt, dann hat man es in der Regel nach kürzerer oder mittlerer Zeit raus, richtig kräftig zu drücken und die Gelenke aber gleichzeitig noch stabil zu halten. Das hat sich auf jeden Fall als sehr, sehr positiv bewährt. Dabei zu bleiben und nicht von Anfang an gleich Vollgas zu geben, um sich dann halt gleich den Daumen zu ruinieren oder die Hände zu ruinieren. Ja, genau, das empfehle ich auch mal.
Und man sollte nicht missinterpretieren. Ich hatte es auch mal eine Phase lang, da hatte ich das Gefühl, boah, immer wenn ich mit dem Daumen drücke, dann tut mir das weh. Und ist das jetzt schon Verschleißerscheinung oder wie auch immer? Und da bin ich beim großen Georg Harrer im Kurs gewesen und habe ihm gesagt, boah, ich habe immer so Schmerzen. Und er sagte mir, wo hast du denn die Schmerzen? Und ich habe in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht und habe ihm dann irgendwas gezeigt. Und dann sagte mir, gib mir mal deinen Daumen her. Und hat er den Daumen genommen und einen starken Zug drauf gegeben. Und dann macht es brrrt in meinem Daumengrundgelenk. Und dann hatte er sämtliche Einfalldistorsion, die ich mir in meinem Leben angeeignet habe, rausgezogen. Und es war unmittelbar danach besser. Und seitdem habe ich auch nie wieder diese Daumenschmerzen gehabt. Und das ist nochmal ein Zeichen für mich gewesen, wie betriebsblind man als Therapeut manchmal mit den eigenen Themen sein kann, obwohl man es in der Theorie bei anderen Menschen besser wüsste und weiß. Und von daher sollte man sich auch nochmal hinterfragen, wenn ich durch meine händische Arbeit irgendwelche Handprobleme bekomme, was könnte das denn alles sein? Muss das jetzt der Verschleiß sein und ist das jetzt der Anfang vom Ende oder könnte das jetzt eine temporäre Dysfunktion oder Anpassung von irgendwelchen Strukturen sein, die man vielleicht selber oder durch Kolleginnen und Kollegen behandeln lassen kann? Das ist ganz interessant. Mhm. Und da sind wir dann auch schnell beim Thema Ritzarthrose, so der Klassiker, der uns auch relativ häufig entgegenschlägt, finde ich. wenn die Menschen mit irgendwelchen oberen Extremitätenproblemen kommen und man sich die ganze Kette anguckt und auch mal den Daumen in die Hände nimmt, da gibt es dann häufig Menschen, die sagen, ah, da bitte ganz vorsichtig sein, da habe ich Arthrose und das tut mir immer alles weh. Und dann drückt und bewegt man da und sieht schon immer ganz leidvolle Gesichter. Und je nachdem, wie ich das dann als wichtig empfinde, das zu beackern oder zu aufzuklären, gehe ich dann manchmal auch daran und hatte da auch schon so ein paar Erfahrungen, wo die Leute dann super skeptisch waren, dass das jetzt zielbringend ist, oder sie dachten, okay, jetzt macht er mir das Ding komplett kaputt und danach kann ich mir ein neues Daumengelenk einbauen lassen. Da hatte ich schon einige Fälle, die dann auch nach 2-3 Tagen sagten, boah, es tat so weh danach und jetzt ist es so viel besser und ich kann den Daumen wieder so gut bewegen wie schon lange nicht mehr und ich weiß gar nicht, ob es immer noch Arthrose ist oder wie auch immer. Mhm. Ganz spannend und sowohl auf Patienten- als auch auf Therapeutenseite da nochmal immer irgendwie wieder drauf zu schauen, was da so los ist.
Ja. Absolut.
Gleiches Phänomen habe ich mit, oder ein vergleichbares Phänomen habe ich mit einem Kraftsportler, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob der einen beginnenden Dupuytren hat. Also Dupuytren kommt aus dem rheumatischen Formkreis und der hat halt immer viele Hanteln und Langhanteln in den Händen, hat auch demnach so Schwielen und Striemen auf der Palmarseite, also der Handinnenfläche, hat aber auch entlang der Beugesehnen im kleinen Finger so längliche, ja, wie soll ich sagen, so Einziehungen und die auch nur bedingt in die Streckung mobil sind. Er sagt, das hat er immer schon so und er glaubt, das kommt vom Kraftsport und ja, da habe ich wiederum gesagt, das könnte ein funktionelles Thema sein, da könnte aber auch was anderes hinterstecken. Lass uns mal ein bisschen an der Streckung arbeiten und schauen, dass wir das wieder ein bisschen mobilisiert bekommen. Also da können dann manchmal auch ein paar Themen übereinander liegen. Und im Zuge dieser Handthemen habe ich mir dann nochmal auch ein paar Fingerveränderungen angeschaut. Du hast ja verschiedene Gelenke, die für verschiedene Krankheitsbilder prädestiniert sind. Also du hast zum einen, wenn du so eine generalisierte Arthroseveränderung hast, diese augenartigen Heberdin-Knötchen auf dem Endgelenk der Fingerrücken sozusagen. Mhm. Sieht man häufig bei älteren Menschen, wo es schon so Gelenksdeformitäten gibt, dass das nach außen hin sich einfach hart und knöchern verändert. Und bei anderen rheumatischen Erkrankungen, wie zum Beispiel der rheumatischen Arthritis, sind meistens eher so die Mittel- und Grundgelenke betroffen, wohin bei Psoriasis-Arthritis eher die Endgelenke ein Thema machen. Und da lohnt es sich dann immer mal zu fühlen und nochmal anamnestisch nachzufragen, ob da irgendwas bekannt ist und in welche Richtung das geht. Also jeder kennt es, wenn man da so an so Finger geht und man merkt, dass die richtig hart verbaut und verändert sind. Dann steckt da meistens schon irgendeine strukturelle Veränderung dahinter, wohingegen bei einer akuten entzündlichen Arthritis es eher so weich und gerötet und warm schmerzhaft ist. Und bei beiden, finde ich, lohnt es sich durchaus mal, die Kapsel frei zu machen. Bei einer starken Arthritis muss man natürlich irgendwie ein bisschen aufpassen und man muss immer sehr gut erklären, warum man denn jetzt da an den Schmerz gibt, aber da steckt häufig immer noch relativ viel Potenzial drin.
Eine Sache, die da auch ganz wichtig ist, sind Ganglien. Das begegnet uns ja auch immer mal wieder in der Praxis und manchmal mysteriöse Sachen. Wenn man die aber so ein paar Mal gesehen hat, dann kann man eigentlich immer relativ schnell sagen, ja, das sind dann doch irgendwie keine Heberdin-Arthrose-Knötchen oder irgendwelche größeren Verletzungen, sondern halt so diese Flüssigkeitsblasen, die da halt irgendwie sind, die Probleme machen können, aber nicht müssen, wieder verschwinden können, aber auch bleiben können. Auf jeden Fall ein kniffliges Thema. Es kann sein, dass ich das schon mal erzählt habe, aber Patientin von mir hatte damit Probleme mit so einem Ganglion und hat letztendlich ihren Ehemann gebeten, da mal richtig fest drauf zu drücken für längeren Zeitraum und dann ist das Ding geplatzt. Und sie hatte mir auch gesagt, ja, das geht, muss man nur jemanden haben, der da ordentlich raufdrückt und so. Und es soll wohl auch irgendwie Videos geben, wo Leute sich da mit einem Buch draufhauen, da mit einem Hammer draufhauen. Ja, habe ich noch nicht nachgeguckt, aber das ist auch ganz interessant, ne, so ein bisschen zu fassen. Also wurde wahrscheinlich früher einfach immer so gemacht. Was hast du da? Ja, zeig mal her. Da hat der Bar da draufgedrückt oder der Knochenchirurg oder der Nachbar oder sowas. Ja. Hat einfach dafür gesorgt, dass das Ding platt ist und dann ist gut. Und ähnlich halt auch mit Überbeinen. Also Überbeine sehen wir ja auch immer mal wieder. Auch die können Probleme machen, müssen aber auch nicht, je nachdem, ob irgendwie Gelenke damit in Mitleidenschaft gezogen sind. Und das Überbein, so dieses Auswachsen von Knochenmaterial meistens in Bänder hinein oder um die Belastung halt da irgendwie so ein bisschen zu verändern, ist ja auch so ein bisschen so ähnlich wie dieses Konzept der Kontinuumsdistorsion, die wir auch aus dem FDM kennen, wo ein, naja, ossäre Komponente, also eine Kalzifizierung von einer Sehne oder von einem Band halt eben passiert und da so ein Sporn auf eine Art und Weise rauswächst. Und ein paar von denen habe ich auch schon platt gedrückt. Das weiß ich auf jeden Fall auch. Also wo man halt auch nicht nur die Körpersprache gepasst hat, dieses Zeigen auf einen bestimmten spitzen Punkt, sondern halt eben auch, wo man ganz genau merken konnte, oh, das tut so richtig weh, wenn ich darauf drücke. Ist die Frage, was tut jetzt mehr, wie die Daumenspitze, wo ich mir dann den Knochen reinbohre? Oder halt eben dem Patienten, der Patientin so. Und so ein paar davon habe ich auch wieder erfolgreich platt gedrückt auf jeden Fall.
Das kannst du bei mir mal machen. Ich habe zwei, ich glaube, das ist die Basis vom Metatarsale 3, die bei mir auf beiden Seiten rausrückt. Und wenn ich den Handrücken ein bisschen anhebe und dann Ulnaduktion und Radialduktion mache, dann hüpfen da die Streckersehnen so ein bisschen drüber. Und manchmal erkläre ich meinen Patientinnen und Patienten, dadurch, dass es so Schnappphänomene im Körper geben kann, also häufig fragen die Leute mich, was ist das für ein Hüftknacken? Immer wenn ich so eine große Außenrotation mache, dann kracht da was und dann sage ich, das sind wahrscheinlich Sehnen, die da springen und erkläre das an meiner Hand. Und dann finden
hast du
das
so ein skurriles Kabinett an Sachen,
die du zeigen kannst. Manche finden es super eklig und andere finden es super eindrücklich, sagen, ach, das ist ja interessant und ja, so kann man, so kann man dann aus der Not eine Tugend machen.
Okay.
Ja. Was ich in den letzten Wochen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei mir persönlich ein kurzer Trend ist oder ob sich das nachhaltig etabliert ist, aber was ich immer mal ganz gerne mache, wenn man so generalisierte Schmerzen an der Extremität hat, dann verspannt sich ja durchaus die ganze Kette, wie auch immer verspannen dann zu deuten ist. Und manchmal ist es ja ganz entspannend, wenn man dann an einigen Ventilen einfach mal ein bisschen Luft rauslässt und diese Tenarmuskulatur zwischen dem Daumensattelgelenk und dem ersten Mittelhandknochen, also quasi das, was auf der Handinnenfläche die Daumenballenmuskulatur ist und auf dem Handrücken das Weichteilgewebe zwischen Zeigefinger und Daumen. Das nehme ich mir ganz gerne und massiere das so ein bisschen durch. Und da haben sehr viele Menschen am Anfang sehr dolle Schmerzen und fragen sich immer, was ist denn das? Und irgendwie habe ich das mal gelernt, dass das ein Akupressurpunkt ist. Ich persönlich kenne mich mit Akupressur nicht aus, aber das ist so ein klassischer Punkt, der zur Behandlung von Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erkältung oder gar Verstopfung herangezogen wird. Inwieweit das wirksam ist, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck gewonnen, wenn man da so ein bisschen drauf bleibt und da ein bisschen Spannung rausnimmt, dass dann insgesamt der ganze Arm so ein bisschen locker lassen kann und die Leute mal so ein bisschen Entspannung reinbekommen. Also es ist wie so ein kleiner reflektorischer Zugang zu verschiedenen Schmerzphänomenen. Und in der Recherche zu dieser Folge habe ich das nochmal versucht zu eruieren und habe gesehen, dass es tatsächlich in der Therapieindustrie da auch schon Lösungen gibt. Und es gibt so Clipper, die man sich da reinklippen kann, die dann so für 2 Minuten da so einen Druckpunkt erzeugen. Und die sollen auf diverse Themen Einfluss nehmen. Kann man sich ja mal mit beschäftigen oder mal im Selbstversuch ein bisschen arbeiten. Ich finde es selber nach einem anstrengenden Arbeitstag manchmal ganz angenehm, da so ein bisschen rumzukneten und zu massieren, so im Zangengriff da reinzugehen und das Ganze ein bisschen weich zu machen. Das entspannt meine Hand pauschal, wenn ich da so ein bisschen dran gehe.
Ja. Und immer mal wieder auch unterbelichtet ist die Lumbrikalmuskulatur oder die Zwischenknochenmuskulatur, inter aus Serie interdigitale Muskulatur, die wir da haben, die dafür sorgt, dass die Finger entweder gespreizt werden oder zusammengebogen werden oder halt eben auch in den Grundgelenken gebeugt werden, während gleichzeitig die Endglieder gestreckt bleiben. Und diese kleinen Muskeln, die sich dann halt zwischen den Knochen befinden, wo man auch manchmal nicht so leicht reinkommt, weil ja auch dann Sehnen darüber verlaufen, die sind immer mal wieder wichtig, gerade wenn es um Handschmerzen geht, aber auch um so Fingerschmerzen, wenn das da so irgendwie in die Finger reinzieht. Und auch da habe ich schon viele quasi Arthrose-Probleme lösen können darüber. Immer mal wieder eignet sich halt eben auch die kleine, feine Nadel, weil man da dann halt wirklich da gut reinkommt dazwischen, wenn man halt mit seinen Brustfingern da nicht so gut reinkommt. Mhm. Ja, so ein bisschen, ne, man kann die ja auch so, ich sage immer wie Klaviertasten, die Fingerknochen so ein bisschen bewegen, nach oben, nach unten gegeneinander bewegen. Und da kommt man dann halt manchmal da so zwischen rein und da ist auch vieles los.
Das glaube ich, diese Woche habe ich noch an dich gedacht. Ich hatte eine Schienbeinkantensyndrom-Patientin, wo ich jetzt schon zweimal dran war und wir noch keinen Effekt hatten. Und es ist immer wieder die gleiche Stelle, die da fest ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da müsste mal eine Nadel reingesteckt werden, um da mal ein bisschen Dampf rauszulassen.
Yep.
Vielleicht komme ich in den Pausen bei meinem Kurs in Hagen mal bei dir vorbei und setze mich da rein und lass mir das nochmal zeigen.
Wir nehmen dich gerne als Opfer dann auch.
Ja, das glaube ich. Ja, alright. Hand ist interessantes, vielschichtiges Thema. Lass uns da gerne noch mal immer wieder drauf eingehen. Das ist schon unser Ding. Und ja, das wichtigste Werkzeug eines Osteopathen neben dem Brain, würde ich sagen.
Ja, könnte man so sagen, ja. Dann bis nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen Rechnungen erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus. Da sind wir wieder nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Wir haben am Anfang der Folge schon Werbung für Fortbildung gemacht und nicht zu kurz kommen soll auch ein FDM-Kurs, den ich in Süddeutschland halten werde. Das wurde öfter mal angefragt und interessanterweise bietet die Osteopathie-Schule Norddeutschland auch in Süddeutschland im Regensburg Kurse an. Da bin ich Ende Juli, 25. bis 27. Juli, FDM-Kompaktkurs für Einsteiger. 3 Tage haben wir da Zeit, uns dem Thema zu widmen und da ist man eigentlich schon in der Regel ziemlich gut mit dabei. Ich bringe dann alle Grundlagen bei, sei es jetzt die Weichteiltechniken, Fasziendistorsion, wie Triggerbänder, wie Kontinuumsdistorsion, die heute auch zur Sprache kam. Aber was ich auch mal mit reinbringe, sind diverse Faltungen oder Thrust-Techniken der Wirbelsäule und der Extremitäten. Also da kommen auch die Leute nochmal auf ihre Kosten, die da gerne nochmal ein paar Handgriffe gezeigt bekommen möchten und das vielleicht nochmal ein bisschen auffrischen wollen und da noch gleich ein Problem haben. Anmeldung über osteoschule.de, das ist die Osteopathie-Schule Norddeutschland. Bei den postgraduierten Kursen findet man da was. Und Running Dingen kam auch häufiger auf. Ich bin immer leider noch nicht so damit vorangekommen, meine Wochenenden und meine Tage zu organisieren. Deswegen habe ich auch da bald was zu verkünden, wo und wann ich da wieder einen Kompaktkurs zum Thema Dry Needling machen werde. Wo wir aber jetzt noch kurzfristig ein paar Termine frei haben oder ein paar Plätze frei haben, ist unsere wunderschöne Summer School, die vom 12. bis 15. Juni in Eckernförde laufen wird. Die Tickets gingen sehr schnell weg, aber jetzt sind noch welche frei geworden. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch 4 freie Plätze. Und da freuen wir uns, wenn da noch Interesse kommt. In 3 Monaten quasi geht's los für unsere Summer School, wo es darum geht, Leute oder unterschiedliche Osteopathinnen und Osteopathen als Dozenten ranzuholen. Jeden Tag 2 coole osteopathische Workshops und vorher und nachher gibt es fancy Stuff. Ein cooles Rahmenprogramm mit Spaß, mit Freude, mit ekstatischen Sachen, mit
gustatorischen Highlights.
Gustatorischen Highlights, genau.
Und ein Meet and Greet mit Klaas Stechmann, Leute. Also allein deshalb lohnt es sich, da schon hinzufahren.
Richtig, genau. Ich werde da hauptsächlich für die Arbeit da auftauchen und Dennis, du bist auch dabei.
Meine Wenigkeit muss man auch aushalten, das stimmt schon.
Genau. Ja, sehr schön. Dann bleiben wir eigentlich nur noch mit unseren Songs und mit der Kette am Ende.
Ja. Yeah.
Und ich würde mit den Songs am Anfang. Ich habe 2 perfekte Songs für das Thema Ketten und möchte mich dabei einem Hörer bedanken. Der Hörer hatte nämlich uns Geld gespendet über Ko-fi, also über eine Möglichkeit, wie man uns halt einfach Geld zukommen lassen kann, wenn man unser Projekt hier unterstützen möchte. Das ist natürlich alles, ne, nur jeder, der Bock hat, und ich möchte jetzt nicht dazu aufrufen, dass ihr das alles machen müsst da draußen.
Nein.
Aber wenn ihr in Zukunft für unsere Musikantenknochen-Playlist Songs habt und die gerne untergebracht hören wollt, dann dürft ihr gerne Ko-fi uns was spenden. So hat das auch der liebe Carsten gemacht. Und hatte darauf hingewiesen, dass es die Chain Gang gibt, die Kettengang von Sam Cooke. Und ich habe mir den Song angehört und dachte, ja, eigentlich auch nicht nur irgendwie lustig, weil es passt, sondern auch ein geiler Song.
Schön.
Und deswegen kommt er rauf mit beste Grüße nach Bayern an unseren lieben Berufskollegen Carsten.
Ja, cool.
Und einen weiteren, auch perfekten Kettensong habe ich gesehen in einer Fernsehserie. An American Saga, Wu-Tang. Es gibt ja eine 3-staffelige Wu-Tang-Serie, die den Werdegang des Wu-Tang-Clans so dokumentiert. Und da kam auch so ein, ich weiß nicht, wie man diese Sachen nennt, aber so aus den 20ern, so ein so ein rhythmischer Sprechgesang so irgendwie. So wie Comedian Harmonists quasi so, also auf diese Art und Weise. Und da gibt es die Delta Rhythm Boys und der Song heißt Dry Bones, wo sie halt eine Kette vom Fuß zum Kopf hochziehen. Passt perfekt und ist auch, ein geiler Song. Ja.
Okay.
Ist auch ein sehr geiles Song. Genau. Ja, lohnt sich da mal reinzuhören in unsere Musikantenknochen-Playlist. Dennis, jetzt bist du dran.
Spannend. Ich höre aktuell sehr viel Musik und auch mal zwischendurch das, was wir schon auf unsere Playlist gepackt haben. Und ich bereite mich ja gerade auf den Marathon vor. Hier heute am Tag der Aufnahme sind es noch 45 Tage bis zum bis zum Tag der Wahrheit. Und es ist schon interessant, wie sehr man vom Laufrhythmus, der Schnelligkeit und auch von der Herzfrequenz sich an Musik und Rhythmizitäten anpasst. Und ich merke gerade bei meinen Intervalltrainingsphasen, wo ich immer Vollgas und völlige Ausbremsung meines Systems vollziehe, wie stark ich da schon auf die Rhythmik von Musik reagiere. Und ich habe ja durchaus eine Affinität zu Rock und schnellen Beats. Und habe jetzt heute aber mal 2 Songs rausgepackt, die eher dann in dieser Phase des Slowdowns ein bisschen zum Tragen kommen, aber auch eine gewisse Rhythmizität haben und somit immer ganz gern auf mein Ohr klingen, wenn ich denn gerade mal ein bisschen durchpuste. Und zum einen ist das ein Track, den ich kennengelernt habe über eine Reggae-Kombo namens Agrolites, habe ich schon mal was von draufgepackt. Und das Originallied, was die Agrolites mir präsentiert haben, stammt aber von der Musikerin Marcia Griffith. Und der Song heißt Don't Let Me Down. Ein Klassiker, den man vielleicht schon auch ein paar Mal gecovert gehört haben könnte.
Vermute mal, ja.
Und ein zweiten Track von einem Künstler namens Protégé ist Answer to Your Name. Das ist einfach ein sommerlicher naja, ich weiß nicht, ob man das als Reggae bezeichnet oder einfach Rap, Hip-Hop, schöner Beat, kann man rhythmisch ganz gut zu schwingen und zu laufen und den packe ich auch auf die Playlist und das sind meine beiden Songs für heute.
Wunderbest. Außerdem bist du heute noch mit unserer Kette dran.
Hey, ist schon wieder soweit.
Ich habe mir gedacht, das Thema Stimme für uns wichtig, als Osteopathen, aber auch für uns als Podcaster, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht die allerbesten Stimmen haben, aber das muss funktionieren. Da machen wir doch mal was in der Verbindung zwischen, naja, ich meine, Stimmbänder sind ja auch quasi viszerale Strukturen und es ging um Viszera heute auch. Also mach mal Kolon-Stimmbänder.
Okay. So, Kolon-Stimmbänder. Stimmbänder im Hals, Pharynx, Larynx. Wo ich jetzt gerade beim Thema Sport und Auspowern war, ich spiele auch einmal in der Woche ja noch Fußball und beim Fußball ist die Belastung eine andere als beim rhythmischen Laufen, weil du immer viel Start-Stopp-Bewegungen hast. Das finde ich immer ziemlich anstrengend und da habe ich am nächsten Tag meistens auch noch ein bisschen Muskelkater und bin ein bisschen gewastet und ich bin auch jetzt kein Paradebeispiel für Menschen, die dem Körper viel Flüssigkeit zur Verfügung stellen. Und dann nehme ich jetzt mal einen etwas unorthodoxen Weg, um nochmal eine etwas andere Kette oder eine etwas andere Verbindung herzustellen. Und zwar, also mir hat mal eine Logopädin, die ich behandle, erklärt, dass auf den Stimmbändern und auf diesen Stimmritzenstrukturen durchaus immer ein physiologischer Schleimfropf liegt. Also du hast ja auch Schleimhäute in dieser Region und je nach Vibration und Schwingen kommt diese Feuchtigkeit in dieser Schleim auch immer in Bewegung und das macht auch ein Stück weit unsere Stimme und Klangbild aus. Und mir persönlich ist das schon ein paar Mal aufgefallen, dass wenn ich mich am Tag vorher sportlich so richtig gepowert habe und am nächsten Morgen mein Morgenurin auch bedeutend dunkler ist als nach einem Abend in der Kneipe, dass ich tatsächlich von den Schleimhäuten so ausgetrocknet bin, dass ich auch morgens heiser bin und so eine Raucherstimme erstmal ein bisschen habe. Und
komm zum Punkt und reite dich auf deinen Körperausscheidungen rum.
Wenn du zu wenig trinkst und zu wenig über Flüssigkeit über die Schleimhäute des Kolons in den Körper reinnimmst, dann kommt oben bei den Schleimhäuten auch zu wenig an und du kriegst eine heisere Stimme. Und von daher verbinde ich heute das Ganze mal zu einer Kette. Das heißt, die geölte Stimme will auch gut bewässert werden. Das ist meine Kette vom Kolon zum Stimmbänder.
Immer schön gurgeln. Hättest du auch wirklich das in 10 Sekunden...
Nee, kleine Geschichte.
Hast du aber wieder
Tötchen, lieber Klaas.
Na gut. Okay, das war's bei uns. Ihr hört uns demnächst wieder im Knochenjob-Podcast. Bleibt uns gewogen. Ihr schaut gerne in die Shownotes mit rein. Dort werdet ihr nochmal Links zu den Fortbildungen, die wir angepriesen haben, finden. Und vielleicht auch zu der ein oder anderen Überraschung.
Soon.